Voices for the Networked Society, the podcast of the Weizenbaum Institute.
Herzlich willkommen zur Podcast-Serie des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft. Ich bin André Renz und leite die Forschungsgruppe Datenbasierte Geschäftsmodellinnovation. Für heute habe ich mir Ulrike Köpken für ein Gespräch zum Thema Datenjournalismus und die Bedeutung von Data Literacy im Journalismus eingeladen. Ulrike ist selbst Datenjournalistin und Leiterin des AI und Automation Lab beim Bayerischen Rundfunk. Das Thema Data Literacy beschäftigt uns in unserer Arbeit seit Längerem. Wir haben auch bereits zwei Folgen zum Thema, einmal im Kontext Bildung und eine Folge im Rahmen des Weizenbaum-Forums veröffentlicht. Im Zuge eines neuen Transferprojektes, was ich zusammen mit meinem Team gestalten darf, will ich das Thema heute noch einmal aufgreifen. Ziel unseres neuen Projektes ist es, Themen in konkreten Kontexten greifbarer und anschaulicher zu machen und auch die Perspektivenvielfalt aufzuzeigen, die mit einzelnen Themen wie Open Data, Datafizierung oder eben Data Literacy einhergehen. Data Literacy oder auf Deutsch Datenkompetenz wird von immer mehr Stakeholdern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und anderen Bereichen gefordert und gefördert. Kompetent mit den eigenen Daten umzugehen, mutet dabei aber oftmals auf den ersten Blick als sehr generisch und nur wenig konkret an. Umso mehr freue ich mich also heute mit dir, liebe Ulrike, eine konkrete Branche genauer anschauen zu dürfen, um so besser zu verstehen, welche Bedeutung Datenkompetenz im Alltag konkret haben kann. Magst du mir zur Einführung kurz etwas über dich und deine Arbeit am AI und Automation Lab beim Bayerischen Rundfunk erzählen?
Wir arbeiten jetzt seit etwas über einem Jahr zusammen im AI und Automation Lab. Wir sind sozusagen eine Art Satellitenteam zu unserem Datenteam, mit dem ich circa die letzten 8 Jahre verbracht habe, das aufzubauen zusammen mit meinen Kolleginnen. Und im Prinzip ist es eine Erweiterung um Spezialwissen und eine Erweiterung um Produkte. Was wir bisher im Datenteam nämlich gemacht haben, war investigativer Journalismus mit Daten. Das machen wir weiterhin in Zusammenarbeit mit dem Datenteam und mit dem Rechercheteam in unserem neuen AI and Automation Lab. Was dazu kommt, ist ein weiteres Standbein, nämlich automatisierte Produkte. Da geht es um so etwas wie Alexa-Skills, automatisierte Podcasts, im Prinzip jede Form von personalisierter Anfrage, plattformübergreifend. Also man kann sich das vorstellen auf unserer Webseite, genauso wie auf einer Voice-Oberfläche oder auf einer App. Wenn jemand eine Anfrage hat, dass der vorhandene Content ausreichend vertaggt ist und automatisiert zusammengestellt wird für die Bedürfnisse unserer User. Und da hängt ein ganzes Feld dran. Also einerseits die ganze Infrastruktur, die man dafür braucht. Und da sind wir gerade dabei, die aufzubauen. Da sind wir ziemlich am Anfang, genauso wie viele, viele andere Medienunternehmen. Und wir als Lab, wir bauen Prototypen und versuchen, diese Prototypen dann in die Infrastruktur zu bringen, interdisziplinär im BR mit vielen anderen Mitstreitern, also zum Beispiel im Archiv oder mit unserer Softwareentwicklung oder an vielen anderen Redaktionen auch.
Das ist total spannend. Eine Datenabteilung habt ihr ja schon länger beim BR. Du hast gesagt, das AI und Automation Lab ist aber erst seit einem Jahr am Start. Was war der Auslöser dafür, dass der BR dieses Projekt bzw. diese Abteilung gegründet hat?
Also ich hatte ziemlich, also vor ein paar Jahren schon den Eindruck, dass wir dieses, das, was wir bei BR Data aufgebaut haben, dass wir das auch auf die Produktseite übertragen könnten. Das ist so eine Art Schnittstellen-Mindset und Skillset, das wir da im Team aufgebaut haben. Also einerseits Journalismus und auf der anderen Seite technisches Wissen. Zum Beispiel, wie kann man Daten versammeln zu einem bestimmten Thema, kann dann eine Datenbank daraus bilden und diese Datenbank befragen. Und da sind viele automatisierte Prozesse dabei. AI ist dann eigentlich nur ein Tool in unserem Werkzeugkasten gewesen, wo wir dann ziemlich, also automatisch, das ist ein lustiges Wort dann in dem Zusammenhang, aber wo wir automatisch drüber gestolpert sind sozusagen. Und das haben wir dann in unseren Werkzeugkasten integriert. Und das, was wir da benutzen für investigative Recherche, kann man wunderbar übertragen auf die Produktwelt. Und diese ganze Idee von journalistischen Produkten ist auch relativ neu in unserer Branche. Also dass man sowas hat wie ein Skill oder einen automatisierten Podcast und das als Produkt begreift, das man länger pflegen muss, dass man aufsetzen muss, mit User-Tests unterlegen muss, ob das überhaupt gewollt wird und dann Stück für Stück verbessert und vor allem auch Stück für Stück in die Infrastruktur hineinarbeitet. Das ist was bei AI und Automation total wichtig ist, weil wir als Lab können eigentlich immer nur einen Prototypen bauen und der Prototyp muss dann interdisziplinär im BR verankert sein. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben im Dezember bei dem Hackathon von der BBC haben wir einen automatisierten Podcast gebaut, den haben wir Remix Regional getauft. Da geht es darum, dass man regionalisierte Audio-Nachrichten nach den Bedürfnissen der User zusammenstellt. Also, dass man nicht mehr sagt, du gehörst zu einem bestimmten Regierungsbezirk und deshalb geben wir dir die Meldungen, die in einem bestimmten geografischen Umriss passiert sind, sondern wir orten dich oder du gibst einen Ort ein, der dich interessiert. Und dann werden dir die Nachrichten zugespielt, die im engsten Umkreis um diesen Ort herum passiert sind. Und im Prinzip ist das nur eine Interpretation von modularem Journalismus, also der Idee, dass man journalistische Stücke in möglichst kleine Sinneinheiten unterteilt, ideal total automatisiert, nicht manuell. Und in dem Fall waren es Nachrichten. Und so stark wie möglich vertaggt. Also zum Beispiel mit einem Ort versieht, mit Geotags, mit Topic-Analyse versieht, mit den Personen, die da vorgekommen sind. Wenn man das noch etwas avancierter verstehen möchte, dann könnte man auch irgendwann über Sentimentanalyse nachdenken. Und diese Tags führen dazu, dass wenn du eine Anfrage an das System schickst, sei es über Voice, über App oder über Web, du dann genau diesen Inhalt zugespielt bekommst, der dann deinen Informationsbedürfnissen entspricht. Und unsere Aufgabe im Lab ist, sich so einen Prototypen zu erdenken, das dann zurückzuspielen in die verschiedenen Abteilungen im BR, die damit zu tun haben, dann zu versuchen, das mit diesen Abteilungen ins System reinzukriegen und vor allem in die Strategie zurückzuspielen, zu sagen, okay, Vertagung von Inhalt ist das, was wir die nächsten 5 Jahre unbedingt haben wollen, weil wir danach total plattformagnostisch alles ausspielen können, was wir wollen. Und deshalb ist es wichtig, das in die Digitalstrategie zum Beispiel zu integrieren. Das ist unser Job, einerseits diesen Prototypen zu bauen, das zu integrieren und dann dieses Rückspiel in die Digitalstrategie.
Da würde ich gerne gleich anknüpfen. Neben automatisierten Podcasts arbeitet ihr auch mit Textautomatisierung. Der BR fördert also die Entwicklung von Automatisierung mittels Algorithmentechnologie. Auf der anderen Seite schreibt ihr auf eurer Homepage aber, dass ihr den Einsatz von Algorithmen kritisch hinterfragt. Wie kommen diese beiden doch recht diametralen Funktionen zusammen?
Tatsächlich ist es sehr ungewöhnlich, dass man Content und Produkt in einem Team vereint. Das kommt so ein bisschen von unserer Geschichte, dass wir als investigatives Datenteam gestartet sind und dass dann das Lab als eine Art Satellitenteam dazugekommen ist. Tatsächlich funktioniert das für uns ziemlich gut, weil wir der Meinung sind, dass diese Technologie sehr jung ist und dass man sowohl die positiven als auch die negativen Seiten sich genauer ansehen muss. Und dass wir da alle in so einer Ausprobierphase sind, sowohl wenn man diese Technologie für sein eigenes Unternehmen benutzt, wie zum Beispiel für Produkte, als auch wenn man darüber berichtet, also wenn man Algorithmen untersucht mit algorithmischen Methoden. Und wir fanden beide Bereiche total wichtig, da einerseits kritisch drüber zu berichten und das zu beleuchten investigativ und andererseits diese Technologie, die ja ihre großartigen Möglichkeiten bietet, dass wir die für den Journalismus nutzbar machen. Aber das darf man tatsächlich auch nicht unkritisch tun. Und daher haben wir beides in einem Team vereint.
Kann ich als Leser sehen, dass es sich bei bestimmten Berichten um automatisierte Textfragmente handelt? Woran ist das ersichtlich?
Ja, da gibt es einen Transparenzhinweis. Wir haben jetzt auch nicht schrecklich viele automatisierte Inhalte im Moment online. Also wir haben jetzt einen Prototypen laufen, den wir mit dem Sport gemacht haben. Da geht es um Basketballberichterstattung. Und da haben wir einen Transparenzhinweis, der genau zeigt, wie wir es gemacht haben, mit wem wir es gemacht haben und wie da der Workflow ist. Mhm. Man muss auch dazu sagen, also Textautomatisierung, das haben wir ja beileibe nicht erfunden, sondern das gibt es ja schon seit einigen Jahren. Bloomberg macht das, AP macht das, die Washington Post macht das schon seit etlichen Wahlzyklen. Die berichten immer zur Wahl automatisiert. Und wir haben das für uns so ein bisschen näher angesehen, um beurteilen zu können, wollen wir das machen, um bestimmte Bereiche von uns noch ausführlicher behandeln zu können, um unseren USP zu stärken. Wollen wir das selber machen? Wollen wir das eher einem Dienstleister übergeben? Wollen wir die Redaktionen ermächtigen, das selbst zu machen? All diese Fragen, die wollten wir sozusagen mit einem educated guess beantworten können. Und deshalb haben wir uns da reingestürzt und haben selbst zusammen mit der TU, so einen Prototypen gebaut. Ob das jetzt weiter so läuft, dass wir alles selbst automatisieren, was wir genau automatisieren, all das, das ist noch im Prüfstadium gerade.
Du hattest gerade einen sehr interessanten Gedanken. Algorithmen in verschiedenen Branchen stärker zu nutzen, ist ja sehr jung und hier besteht sehr viel Gestaltungsspielraum, wie du schon gesagt hast. Da kommt mir unweigerlich die Idee von Stadlers neuer Kultur der Digitalität in den Sinn. Innerhalb der Kultur ist Algorithmizität eine wesentliche Eigenschaft. Das heißt, durch automatisierte Entscheidungsverfahren soll Informationsüberfluss, der eben durch diese großen Mengen an Daten, die wir heute produzieren, reduziert und zu verständlichen Informationen geformt werden. Sprich, ohne Algorithmen wären wir heute aufgrund der Datenmenge blind. Wie kannst du in deiner Arbeit die Eigenschaft der Algorithmizität oder der Algorithmen in der Dynamik beeinflussen?
Also einerseits dieser ganze Bereich, wir berichten über Algorithmen, führt dazu, dass die Literacy gestärkt wird. Also dass Leute verstehen, dass es das gibt, dass es dieses Feld gibt und wo die Schwierigkeiten liegen, die Fallstricke und vielleicht auch die positiven Seiten. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, der für uns journalistisch, auch als Öffentlich-Rechtliche total wichtig ist, dass wir unserem Informationsauftrag da gut nachkommen können. Der andere Bereich ist, wir müssen selbst rausfinden, wie wir als Unternehmen diese Technologie nutzen wollen und wir wollen sie ethisch nutzen, wie alle anderen wahrscheinlich auch. Und da wir ziemlich am Anfang sind, solche Vorgänge in den Journalismus zu integrieren und dann nicht nur Dienstleister einzukaufen, wo man ein fertiges Tool vorgesetzt bekommt, das man dann mit einer Benutzeroberfläche benutzt, sondern wir in diesen ganzen Prozess einsteigen, schon mit der Entscheidung, bauen wir das selbst oder nutzen wir etwas, wenn wir etwas nutzen, was schon auf dem Markt ist, customizen wir das dann und wenn ja, wie? Also, dass man sich nicht nur mit vorgesetzten Lösungen begnügt, sondern dass wir versuchen, möglichst gut auf die Bedürfnisse unserer User diese Technologie anzuwenden. Und da eben ein paar ethische Fallstricke dabei sind, auf die wir gestoßen sind im Laufe der Arbeit, haben wir auch unsere Ethikrichtlinien veröffentlicht. Das sind 10 Punkte, die Teil von unserer KI-Strategie waren, wo wir dann im Laufe der Diskussion über die Strategie beschlossen haben, wir wollen es gerne veröffentlichen, weil wir der Meinung waren, dass uns die Diskussion mit anderen darüber helfen könnte, weil wir eben sehr stark den Eindruck hatten, das ist jetzt ein erster Wurf. Das muss man sicher überarbeiten, wenn wir etwas später schlauer sind und wollten dann auch die Erfahrung von anderen Medienunternehmen nutzen. Und bis jetzt hat das tatsächlich gewirkt. Also wir sind ziemlich in den Austausch gekommen mit anderen Medienunternehmen, auch international, die auf ähnliche Fallstricke gestoßen sind, die auch Ethikrichtlinien gerade veröffentlichen oder schon veröffentlicht haben. Und das wollen wir gerne weiterschreiben und wollen wir dann im Laufe des Jahres auch gerne überarbeiten.
Das ist super spannend. Da fällt mir auch spontan ein Bezug zum Hochschulbereich ein. Für die hessischen Hochschulen wurde vor einiger Zeit der Trusted Learning Analytics Verhaltenskodex entwickelt. Der Kodex dient dazu, Hochschulen eine Guideline für ethisch und moralischen Umgang mit Daten, die im Rahmen der Hochschule anfallen und weiterverarbeitet werden, an die Hand zu geben. Du hast gerade erwähnt, dass ihr mit verschiedenen Medienhäusern diesbezüglich auch im Austausch steht. Wäre es eine solche zentrale Richtlinie oder ein Kodex auch für den Journalismus denkbar?
Glaube ich schon, weil letztendlich, als wir die geschrieben haben, haben wir festgestellt, dass es oft einfach die Übersetzung von existierenden Ethikrichtlinien in neue Workflows Sinn. Also zum Beispiel haben wir festgestellt, dass Redaktionen wahrscheinlich Hilfe brauchen könnten bei der Abnahme, wenn es um automatisierte Texte geht, weil bisher ist es ja so, dass wir ein 1-zu-1-Prinzip haben. Es gibt einen Redakteur, der sich ein Stück anschaut und dann wird es veröffentlicht. Das kann man natürlich nicht mehr gewährleisten, wenn man über die Beta-Phase hinaus ist und wirklich automatisiert veröffentlicht. Wo wir, Klammer auf, wo wir im Moment noch gar nicht sind, wir sind jetzt gerade in der Beta-Phase, also wir erzeugen einen Text, dann sieht es ein Redakteur und dann geht es raus. Aber falls wir irgendwann dahin kommen, dass es automatisiert veröffentlicht wird, muss man sich überlegen, wie dann die Verantwortung gehandhabt wird. Also die Verantwortung muss natürlich immer noch bei der Redaktion liegen, haben wir gesagt. Und wie man das dann übersetzt, dieses 1-zu-1-Prinzip in so eine Art Strukturprinzip, wo man dann vielleicht sich die Datenstruktur anschaut, wo man sich anhand einer Beta-Phase die Ergebnisse genauer ansieht, um dann festzustellen, ja, da sind keine Fehler drin, wir können es veröffentlichen und wir geben das jetzt direkt an unsere User weiter, aber wir wissen anhand der überprüften Daten und der überprüften Berechnungen, dass es passt. Und genau, also eigentlich muss man vorhandene Richtlinien übersetzen in neue Technologie und neue Workflows.
Hierzu habe ich gleich eine Anschlussfrage. Welche Bereiche wären denn für die Automatisierung prädestiniert? Spontan denke ich an die Wetterberichterstattung, die sich ja per se auf Daten, also Wetterdaten, als Grundlage stützt. Falls es hier einmal zu einer Fehlwarnmeldung kommen sollte, wären die ethische Bredouille wohl sicherlich nicht ganz so arg, oder?
Also ich glaube, in der ethischen Bredouille ist man sogar schon beim Wetter. Also ich glaube, jede Information, die man veröffentlicht als Medienhaus und gerade als Öffentlich-Rechtliche, dafür muss man gerade stehen können. Und da gibt es ja dieses alte Beispiel von der LA Times, die diesen Earthquake-Bot geschrieben haben vor, ich weiß nicht, das kennst du sicher, dieses Beispiel. Und dann hat es irgendwie ein Erdbeben von, ich glaube, 1925 nochmal reported. Und das sah so aus, als wäre das etwas, was jetzt passiert. Und das ist natürlich Wetter. Das ist nicht ganz Wetter, das stimmt, das ist ein Naturphänomen, aber ich glaube, da ist, also auch bei Wetter gibt es ja Dinge, die extrem Nachrichtenwert haben. Da muss man, glaube ich, immer aufpassen, was man veröffentlicht. Es gibt sensiblere Bereiche und weniger sensiblere Bereiche, da gehört sicher Wetter dazu. Aber ich würde sagen, jede Information, die wir veröffentlichen, muss geprüft sein und da müssen wir sicher sein, was wir rausgeben. Und Wetter wäre so ein Bereich, im Prinzip alles, was datenlastig ist und wo man auf verlässliche Datenströme zurückgreifen kann. Wetterverkehr sind so die Servicebereiche. Sport und Wirtschaft sind die Bereiche, die schon in zum Beispiel in den USA total erprobt sind oder in Japan, was ziemlich automatisiert funktioniert, also für die Routineberichterstattung, wie zum Beispiel Börsenberichte, Spielberichte. Solche Sachen werden schon ziemlich routiniert, automatisiert in anderen Ländern. Und bei uns haben da auch einige Medien damit experimentiert. Es gibt ja auch diese Drittliga-Fußballberichte, die Fusi-Freunde, ich weiß nicht, ob du die kennst,
nee.
Die sehr kurze Spielberichte veröffentlichen für eine Fangemeinde, die ansonsten nicht so gut bedient wird. Also da gibt es schon ziemlich viele Beispiele, die schon existieren. Für uns interessant ist eigentlich nicht diese Technologie an sich, weil da gibt es schon ausreichend Beispiele. Wir können Service-Dienstleister einkaufen, wenn wir das gerne wollen. Für uns interessant ist die Interpretation dieser Technologie für uns, also für unseren USP. Also wo macht es für uns Sinn zu automatisieren? Weil einzig Quantitäten rauszublasen, das kann für Öffentlich-Rechtliche eigentlich überhaupt nicht das Ziel sein, sondern wo können wir unsere User wirklich besser bedienen mit den Angeboten, die wir dann automatisiert machen können. Und um eine Antwort vorwegzunehmen, ich glaube, was ein interessanter Bereich für uns ist, ist Regionalisierung, weil wir Korrespondenten auf der ganzen Welt und vor allem auch regional sehr stark haben. Und ich glaube, dieses Angebot könnte man über Automatisierung noch verstärken, dass man Leuten wirklich ein Angebot liefert, von regionalen Nachrichten, die kombiniert werden aus automatisierten Nachrichten und mit Reportern erstellten Nachrichten. Das ist aber ein bisschen Zukunftsmusik, muss man sagen, weil wir im Moment überhaupt nicht so weit sind, dass wir große Mengen automatisiert veröffentlichen wollen und können. Wir sind in dieser Ausprobierphase. Also uns gibt es jetzt seit einem Jahr. Wir haben jetzt festgestellt, was wir gut technisch leisten können, wo es sinnvoll ist, dass wir selbst technisch tätig werden und wo es vielleicht sinnvoller ist, bestehende Services zu nutzen. Und als nächstes muss dieses Rückspiel in die Strategie passieren. Also, dass wir das, was wir gelernt haben in den Prototypen, in die Digitalstrategie zurückspielen und zu sagen, ja, also wir wollen zum Beispiel personalisieren, aber in welchen Bereichen ist es denn jetzt sinnvoll?
Lass uns zu Data Literacy kommen. Data Literacy wird ja schon, wie ich das eingangs erwähnt habe, von immer mehr Stakeholdern gefordert und gefördert. Und Datenkompetenz umfasst eine ganze Reihe unterschiedlicher Fähigkeiten, wenn wir uns das mal genauer anschauen. Also wir haben die Datenerfassung, die Auswertung, die Interpretation, die Datenpräsentation. In einigen Bereichen wie Bildung wird man heute auch schon konkreter und spricht nicht mehr nur von Data Literacy, sondern hier ganz spezifisch von Educational Data Literacy. Würdest du sagen, dass man auch im Journalismus mittlerweile ein spezifischeres Verständnis von Data Literacy entwickelt hat, vielleicht eine Art Journalism Data Literacy sogar?
Also ich glaube, das, was du genannt hast, das deckt schon das Tagesgeschäft ab. Also dass man Daten, also zunächst weiß, wo man die Daten findet, dann weiß, wie man mit den Quellen umgehen muss und wie man die dann anschließend visualisiert. Das ist so das Butter- und Brotgeschäft des Newsrooms. Ich glaube, das ist extrem wichtig für den Journalismus, auch beurteilen zu können. Also gerade die Corona-Pandemie hat das ja so richtig zutage gebracht, was Datenjournalisten eigentlich für den Newsroom leisten, nämlich komplexe Phänomene erklärbar zu machen und die dann möglichst einfach aufzubereiten für ein Verständnis, das nicht unbedingt einen großen Datenhintergrund und einen großen Statistikhintergrund braucht. Das ist eigentlich so die große Kunst, die man im täglichen News-Business braucht. Was wir darüber hinaus machen beim BR, ist dieser ganze Bereich des Algorithmic Accountability Reportings. Da gibt es im Moment eigentlich keine gute deutsche Übersetzung dafür. Im Prinzip zu Algorithmen zu recherchieren mit algorithmischen Methoden. Das geht darüber hinaus. Da geht es auch nicht darum, Tabellen richtig lesen zu können, mit Quellen richtig umgehen zu können und so die Grundbegriffe der Statistik zu kennen, sondern da geht es eher darum, dass man ein Bewusstsein dafür entwickelt, wo Algorithmen tätig sind, wo wir als Gesellschaft entscheiden müssen, welche Prinzipien wir wichtig finden und sowohl den Policymakern, also den Entscheidern bei der Gesetzgebung, als auch der Gesellschaft die Entscheidungsfähigkeit an die Hand zu geben, zu sagen, ja, das wollen wir so oder so machen. Zum Beispiel haben wir vor ein paar Jahren zum Schufa-Algorithmus recherchiert. Das ist ja was, wogegen man sich als Bürger gar nicht entscheiden kann, dass man gescored wird von der Schufa. Und es führt auch dazu, dass unser Wirtschaftssystem so funktioniert, wie es jetzt gerade funktioniert, dass man sich darauf verlassen kann, dass bestimmte Wirtschaftsinformationen über mein Gegenüber, mit dem ich gerade ein Geschäft machen möchte, dass die stimmen und dass man sich darauf verlassen kann und das auch leicht abrufen kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass man diesen Score einfach bekommt als Bürger und dass man sich dagegen gar nicht verwehren kann, beziehungsweise da nicht genau reinschauen kann. Also wenn da ein Fehler passiert, dann ist es ein sehr, sehr mühsamer Prozess, diesen Score wieder zu berichtigen, und man hat auch sehr spürbare Nachteile davon. Also man kann dann zum Beispiel keinen Kredit bekommen oder kein Auto auf Raten bezahlen, sondern man muss erstmal dafür sorgen, dass die Wirtschaftsinformationen, die von mir vorliegen, dass die richtig sind. Oder wenn man tatsächlich mal Probleme hatte, dass man dann einfach auf sehr lange Zeit Nachteile davon hat, aufgrund dieses Scores. Und das ist sozusagen ein existierendes System, das haben wir einfach nur betrachtet. Was aber schwierig ist aus unserer Sicht, ist, dass über dieses Scoring relativ wenig Informationen vorliegen. Also dass die Schufa und andere Scorer, die Schufa ist eigentlich nur ein Beispiel für Scoring, nicht wirklich sagen muss, wie sie zu ihrem Score gekommen ist. Und 2014 haben Gerichte bei uns auch festgestellt, dass das okay ist, weil das Teil des Geschäftsgeheimnisses ist. Und was uns ein Anliegen ist als Journalisten, die über Algorithmen berichten, ist, dass man ein Bewusstsein dafür schafft, dass es eine bestimmte Transparenz geben muss, damit jeder verstehen kann, wie so ein Score zustande kommt, ohne dass das Geschäftsgeheimnis, die Secret Sauce direkt auf dem Tablett serviert wird. Da muss man natürlich abwägen. Es kann natürlich auch keine gute Forderung sein, zu sagen, jede Firma muss jetzt ihr Geschäftsgeheimnis offenlegen. Das ist ein bisschen unrealistisch. Aber da ein Bewusstsein dafür zu schaffen, Beispiele aufzuzeigen, wo das unter Umständen gut läuft, wo das manchmal nicht gut läuft. Das ist Teil von unserem Auftrag, so wie wir es verstehen als Lab und als Bear Data. Und das, glaube ich, trägt auch zur Data Literacy und zur Algorithmic Literacy bei, was so vielleicht ein Schritt weiter in der Data Literacy ist.
Damit hast du mir schon drei Fragen auf einmal beantwortet und bringst mich ein bisschen aus dem Konzept. Also ihr steigert in jedem Fall die Datensouveränität. Super, dann hake ich das erstmal auf meine Fragenliste ab. Jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück. In meiner naiven Vorstellung ist jede Journalistin und jeder Journalist für mich datenkompetent, weil er ja berufsbedingt mit Zahlen, Daten, Statistiken hantiert. Kannst du diese Aussage unterstützen oder würdest du sagen, dass ihr in eurem Beruf auch ein neues Verständnis von Daten entwickeln musstet, weil wir eben heute ganz andere Anforderungen aufgrund der Datenmengen haben, der großen Datenmengen, die heute täglich produziert werden?
Ich glaube, beides. Du hast das beides schon so angesprochen. Einerseits ist es so, dass Data Literacy immer mehr in den Journalistenausbildungen Fuß fasst. Also ich glaube, alle meiner Kolleginnen im Lab arbeiten auch als Dozenten in Journalistenschulen, was großartig ist. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Und das wird immer mehr Teil der selbstverständlichen Journalistenausbildung, dass man weiß, was Datenjournalismus ist, dass man die Grundbegriffe kennenlernt, dass man weiß, wie man, wenn man eine Statistik vorgesetzt bekommt, wie man versucht, damit umzugehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass Konzepte wie Machine Learning oder auch einfachere Konzepte der Automatisierung eigentlich das Verständnis des Laien immer überschreiten. Und Journalisten sind keine Machine Learning-Experten. Das ist einfach ein anderer Bereich. Das kann man, glaube ich, auch so gar nicht verlangen. Was man verlangen kann, ist, dass man sich dieses Phänomens bewusst ist, dass man das in die Journalistenausbildung auch integriert, was aber an vielen Stellen auch passiert. Und ich glaube, ich würde das immer über Spezialisten im Medienunternehmen lösen, dieses Problem. Dass Journalisten, wenn sie auf so ein Phänomen treffen, dass sie sich dann an diese Spezialisten, wie zum Beispiel bei uns im Lab, wenden können mit Fragen oder mit einer Rechercheidee, die man dann gemeinsam durchführen kann. Weil ich glaube, es ist unrealistisch zu verlangen, dass man in einen bestimmten Fachbereich so tief eintaucht, dass man das wirklich zu 100% durchleuchten kann. Das ist, glaube ich, unrealistisch und dieses Feld, das bewegt sich auch viel zu schnell. Das bewegt sich so schnell, dass wir Schwierigkeiten haben, immer wieder mal Schritt zu halten. Und ich glaube, dass das ein generelles Phänomen ist.
Hier bin ich vollkommen bei dir. Einer meiner Doktoranden beschäftigt sich im Rahmen seiner Dissertation unter anderem mit Erscheinungsformen von Data Literacy und hat herausgefunden, dass der Anspruch heute viel mehr darin besteht, zunächst einen bestimmten Grad an Data Awareness zu entwickeln. Das heißt, generell erstmal für den Wert und auch den Einsatz von Daten sensibilisiert zu sein. Wir haben in unserer FG neben Data Literacy noch ein anderes großes Thema, mit dem wir uns beschäftigen, und zwar Open Data. Im Datenjournalismus erhebt ihr ja auch sehr viele Rohdaten. Diese Daten stellt ihr den Leserinnen und Lesern euren Beiträgen zur Verfügung. Siehst du oder beziehungsweise sieht eure Redaktion, wie oft Leserinnen und Leser auf diese Rohdaten zugreifen?
Ich glaube, es gibt ein großes Bedürfnis, dass da Transparenz herrscht und dass die Grundlage für Artikel mitveröffentlicht werden. Wir machen das eigentlich schon wie viele Datenteams seit Jahren, dass wir versuchen, sowohl die Rohdaten als auch die Methodik in Skripten mit zu veröffentlichen. Das geht nicht immer, weil manchmal Persönlichkeitsrechte betroffen sind, gerade bei investigativen Recherchen. Da klären wir das dann immer mit unserer Rechtsabteilung, ob wir das dürfen oder nicht. Wenn wir es dürfen, machen wir es aber immer. Wie oft das dann tatsächlich abgefragt wird, ist die andere Sache. Also ich glaube, dass das tatsächlich eine sehr spitze Zielgruppe ist, die sich dann wirklich diese Methodik ansieht und wirklich in die Rohdaten geht und vielleicht sogar versucht nachzuvollziehen, wie wir zu unserem Schluss gekommen sind. Das ist eine sehr, ja, also ich glaube wirklich eine sehr spitze Zielgruppe, die das machen. Nichtsdestotrotz, das Gefühl, dass ich nachvollziehen kann, was da behauptet wird, ist, glaube ich, extrem wichtig. Und das sind mittlerweile viele von unseren Lesern gewöhnt. Und das wird dann auch bei Twitter nachgefragt, wenn wir das dann nicht veröffentlichen, ob das dann noch kommt und warum nicht. Und dann geben wir natürlich Gründe an, warum wir das nicht machen in den Fällen, wo das nicht geht. Aber ich glaube, das ist so diese Gap zwischen denen, die wirklich in die Daten schauen und denen, die beruhigt sind, dass wir transparent arbeiten. Und ich glaube, dieses Bedürfnis nach Transparenz ist extrem wichtig. Da ist es dann vielleicht auch gar nicht so wichtig, wie viele dann tatsächlich sich durch die Daten quälen, sondern ich glaube, wichtig ist, dass diejenigen, die veröffentlichen, den Eindruck haben, dass sie wirklich verantwortlich dafür sind und dass sie auch verantwortlich dafür sind, dass sie es nachvollziehbar machen. Und das ist mittlerweile eigentlich Common Sense, glaube ich.
Spielen Open-Data-Plattformen in deiner Arbeit eine große Rolle? Im Bildungsbereich haben wir ja zumindest auf Europa bezogen eine sehr dünne Infrastruktur von frei zugänglichen Bildungsdaten. Deshalb liegen wir ja auch bei der Entwicklung von datenbasierten Bildungstechnologien deutlich hinter anderen Märkten zurück. Wie ist das in deiner Arbeit als Journalistin?
Das ist ein ganz offenes Geheimnis, dass Deutschland so eine Datenwüste ist und dass wir viel zu wenige Daten verfügbar haben. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, auch über Corona. Das RKI hat, glaube ich, aber auch durch viele Datenjournalisten, die da sehr viel nachgefragt haben, ist zu immer mehr Transparenz gekommen im Laufe der Zeit. Und ich glaube, dass das dauerhaft auch einiges verändern wird. Nichtsdestotrotz ist es so, dass zum Beispiel in den USA es sehr viel leichter ist, gerade über FOIA an Daten zu kommen, also über den Freedom of Information Act, dass man tatsächlich ganz im Gegensatz zu unserer IFG-Anfrage häufig auf Erfolg, also erfolgreich ist, wenn man diese Daten anfragt. Zum Beispiel, was mich immer wieder total wundert, ist diese Machine Bias-Recherche von ProPublica. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja.
Das war so, genau, das war eines so dieser ersten großen Geschichten über Algorithmic Accountability. Die haben tatsächlich das, was sie angefragt haben, dieser Compass-Algorithmus, da ging es um Rückfälligkeit von Straftätern über den FOIA-Antrag bekommen. Und in Deutschland, wenn du zum Beispiel Polizeialgorithmen versuchst zu überprüfen, hat man wirklich keine Chance, wirklich an Daten zu kommen oder sich diese Algorithmen näher anzuschauen, weil es dann immer die Antwort gibt, nein, das ist proprietär, das gehört einer Firma, Geschäftsgeheimnis, das kann nicht verraten werden. Und da gibt es einfach keine Chance, also wirklich diese Algorithmen fällt mir kein deutsches Wort ein, zu auditen sozusagen, also denen wirklich technisch auf die Schliche zu kommen sozusagen. Und in den USA ist es sehr viel leichter, an solche Daten ranzukommen. Und das ist für Datenjournalisten häufig frustrierend und schwierig. Nichtsdestotrotz muss man versuchen, trotzdem eine Möglichkeit zu finden, darüber zu berichten. Aber das ist dann häufig eher deskriptiv und über Bande gespielt mit Interviewpartnern als wirklich anhand der Daten.
Abschließend habe ich noch eine Frage zum Stichwort Daten oder KI-Diskriminierung. Im Datenjournalismus werden ja eine große Menge von Daten nutzerfreundlich dargestellt. In unserem Forschungsgebiet Data-Driven Education werden auch Daten bereitgestellt, beziehungsweise werden Daten über Lernende so aufbereitet, dass die Lern- oder Lehrerfahrung optimiert werden kann. Daten dienen also in beiden Fällen als Grundlage für eine optimierte Informations- und Entscheidungsfindung. Das hört sich auch erstmal vielversprechend an, aber wir müssen ja die Daten auch immer in dem Kontext ihrer Erhebung und der designten oder gewählten Systemarchitektur verstehen. Und damit können ja auch Daten niemals ein holistisches Bild uns liefern, sondern die Daten auf Grundlage dessen wir Entscheidungen treffen bzw. uns informieren, sind immer ja nur reduziert bzw. limitiert zu verstehen. Welche Anforderungen bzw. auch Ansprüche gehen unter eben genau dieser Prämisse für dich als deiner Datenjournalistin mit deiner Arbeit einher? Und was bedeutet es denn für dich als Datenjournalistin, dass Daten und auch die Auswertung nie neutral sein können?
Da muss man jetzt wahrscheinlich zweiteilig darauf antworten. Der eine Teil ist der Rechercheteil. Da gehen wir ja hypothesengetrieben vor. Das heißt, wir haben meistens datengestützt eine Ahnung davon, welche Hypothese sinnvoll ist. Und wenn wir der nachgehen, versuchen wir diesen Bias, den man im Kopf hat, schon als Rechercheur immer mitzudenken, dass man versucht, diese Hypothese auch wirklich zu stützen und fair mit der Institution, der man gegenübersteht, umzugehen. Zum Beispiel haben wir vor kurzem eine Recherche zu KI in Human Resources veröffentlicht. Da geht es darum, dass man Video-Interviews führt als Bewerber und dann aus diesen Video-Interviews mit KI-Software bestimmte Erkenntnisse herausgezogen werden sollen zur Persönlichkeit eines Bewerbers. Also da bekommt man dann als Firma einen Score vorgelegt, ob die Person passt zu den Anforderungen, die man hat. Und man bekommt Hinweise auf die Persönlichkeit nach dem sogenannten Ocean-Modell. Das sagt dann, wie offen ist die Person, wie sehr passt die Person ins Team. Und wenn man so etwas untersucht, finde ich, muss die Methodik, also das Setup, das Experiment, das wir aufstellen, zu der Hypothese passen. Und wir versuchen uns da immer abzusichern, indem wir uns eine Methodik überlegen, wie wir das untersuchen. In dem Fall haben wir zum Beispiel Videos technisch verändert. Wir haben versucht, immer nur eine Komponente in einem Video zu verändern und dann zu sehen, ob der Score sich dann verändert. Also zum Beispiel haben wir die Helligkeit verändert oder die Tonhöhe verändert von der Stimme, um zu sehen, gibt es da vielleicht eine Veränderung in der Persönlichkeit. Und solche Methodiken versuchen wir dann immer mit Wissenschaftlern, die sich schon sehr viel länger mit einem Thema beschäftigen, gegenzuspielen, die auch wirklich Ahnung von Statistik haben, die in dem Fall auch Ahnung von diesem Persönlichkeitsmodell hatten. Das sind meistens Experten in Gebieten, die an Unis zu finden sind. Und unseren eigenen Recherche-Bias auszuschalten oder den zumindest zu verringern, das versuchen wir mit diesem Ping-Pong-Spiel mit Experten. Wenn es jetzt darum geht, wenn man Produkte einsetzt, die Algorithmen verwenden, wie man versucht, da eine bestimmte Datendiskriminierung zu verhindern, das hängt dann stark vom Produkt ab. Also das, was ja häufig in der Diskussion ist, da geht es um Personalisierung oder um Recommendation. Da ist es klar, dass wir versuchen, als öffentlich-rechtliche Filterblasen zu vermeiden und Usern eher Horizonte zu eröffnen, als sie in immer spitzere Interessens- und Konsumentengruppen reinzudrängen. Wobei ich sagen muss, dass unser Team nicht für Recommendation zuständig ist. Das ist nur ein sehr gutes Bild, um sowas zu verdeutlichen. Und ich glaube, wenn man solche Technologien anwendet, muss man immer im Blick haben, dass man inklusiv, nicht exklusiv arbeitet. Das sind jetzt totale Allgemeinplätze. Aber tatsächlich muss das immer die Devise sein, dass man versucht, nicht Menschen auszuschließen. Also die üblichen ethischen Grundsätze, die wir als Journalisten haben, die übrigens auch alle in diesen Ethikrichtlinien drin stehen, dass wir die versuchen anzuwenden.
Liebe Ulrike, ich danke dir sehr für das spannende Gespräch. Ich glaube, dass wir gut noch eine weitere Stunde hätten füllen können. Das Gespräch mit dir hat mir sehr viele interessante Einblicke in deine Arbeit als Datenjournalistin und am AI und Automation Lab gegeben. Ähnlich wie auch im Bildungsbereich steht der Datenjournalismus bei vielen Dingen noch vor Herausforderungen, hat aber auch noch ganz viel Gestaltungsspielraum. Und es wird in jedem Fall sehr spannend zu beobachten sein, wie sich in den kommenden Jahren einzelne Aspekte, über die wir heute ja auch reden konnten, weiterentwickeln werden. Beispielsweise wird es eine stärkere oder auch eine verbindliche Integration von ethischen Verhaltensrichtlinien beim Arbeiten mit Daten für einzelne Branchen in Zukunft geben? Und wie werden Algorithmen in unsere Arbeit zukünftig stärker eingebunden werden? All das sind spannende Themen, die wir auf jeden Fall weiter beobachten werden. Ulrike und ihr Team leisten mit ihrer Arbeit in jedem Fall einen sehr wichtigen Beitrag dazu, komplexe Phänomene, die in unserer datafizierten Gesellschaft entstehen, greifbarer zu machen und damit auch die Entscheidungsfähigkeit zu stärken. Zudem wird auch ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass Transparenz auch oder gerade bei komplexen Themen, die heute mit Hilfe von Algorithmen bearbeitet werden, wichtig ist. Und das trägt eben auch zur Data Literacy bei. Also Ulrike, nochmals herzlichen Dank für das Gespräch heute. Das war es auch schon aus unserer Forschungsgruppe Datenbasierte Geschäftsmodellinnovation am Weizenbaum-Institut für heute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn gern mit euren Kolleginnen, Freundinnen und Bekannten. Mehr zum Thema und weiterführende Literatur findet ihr wie immer auf unserer Website zur Podcast-Folge. Mein Name ist André Renz. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.